quasi keinen Text zu dem Film hörst und nur Szenen, einzelne sehen würdest, würdest du denken, ma, so ein schöner Sommerfilm, geil, viele Blumen, so viel Sonnen, warmes Sonnenlicht, weiße Kleidung, fröhliche Menschen, alles bunt.
Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Horror, dem ersten Podcast für angewandte Horrorforschung. Heute zu Gast Farbberaterin und Farbpsychologin Karina Altmüller mit dem Thema Color Codes im Horror. Hi Freaks und herzlich willkommen zu Dr. Horror, dem ersten Podcast für angewandte Horrorforschung. Die trashigsten Theorien, die extremsten Erkenntnisse und die schrägsten Stories. Heute mit einem ganz besonderen Thema, Color Codes im Horrorfilm. Und das mit einem ganz besonderen Gast. Bei mir zu Gast ist heute die wunderbare Karina Antl. Hallo Karina.
Hallo, servus. Ich freue mich voll, da zu sein.
Ja, ich freue mich
auch. Bin ganz aufgeregt und ich freue mich ur.
Ja, super. Mir geht's genauso. Wir haben so ein spannendes Thema vor uns. Und ich würde sagen, bevor wir loslegen, mag ich dich einfach nochmal kurz vorstellen, damit unser Publikum auch weiß, wer da heute da ist. Du bist nicht nur eine der, ja, oder die Fotografin in Wien, gerade im Musik, im Kunstbereich sozusagen, also die Fotografin der Stars habe ich mal über dich gelesen. Also du fotografierst ganz viel, ja, ganz viel verschiedene Popmusik-Acts und bist da einfach sehr umtriebig, sehr viel unterwegs. Du bist eine Malerin, sehr erfolgreich und du bist Farbberaterin. Das heißt, du sagst Menschen, welche Farben sie schmücken, welche Farben sie tragen können, um sozusagen auch in ihren Farben dann maximal zu erstrahlen. Ja, das ist ein buntes Potpourri an Beschäftigungen, die eins gemeinsam haben, nämlich eh dieses Bunte, dass alles, was du machst, hat sehr viel mit Farben zu tun. Gleichzeitig weiß ich ja, du bist ja auch ein großer Horrorfilm-Fan. Jetzt ein.
Ja.
Und was du auch sehr gut machst, du bist auch meine Frau.
Ja. Danke. Das,
ich danke dir. Das ist nur so am Rande. Also, du hast sehr, sehr viel mit Farben zu tun und du liebst auch Horrorfilme. Und das ist dieser Link, der uns auch in diesem Podcast jetzt gemeinsam gebracht hat. Also, ich freue mich voll, dass du da bist. Vielleicht magst du, bevor wir losstarten, einfach mal erzählen, wie das bei dir mit Farben, Horrorfilm so gekommen ist und wie auch diese Liebe zum Horrorfilm vielleicht so deinen farblichen Weg beeinflusst hat.
Ja. Es ist, finde ich, total spannend, dass mich gerade Horrorfilme in diese Farbenwelt gebracht haben. Vor allem hat es mir immer die Farbe Cyan oder Cyan angetan. Das ist für alle, die es nicht wissen, so ein kühleres Türkis. Finde ich ja total spannende Farbe, weil sie so viel ausdrückt. Auf jeden Fall habe ich so mit 13 herum, wo wir uns alle Horrorfilme begannen anzusehen, haben wir uns in unserer Mädelsgruppe The Ring angesehen, ja. Und da ist ja der Color Code genau dieses Cyan. Und das hat mich komplett inspiriert. Das wusste ich damals aber noch nicht. Das hat mich dann erst so 10 Jahre später so richtig inspiriert. Und da habe ich ganz viel in diesem Color Code Fotos gemacht. Und ja, das hat mich da reingetragen in diese Farbwelt eigentlich, ja. So war das.
Super, das ist mega spannend, mega toll. The Ring war irgendwie für uns alle so ein großer Einfluss, irgendwie für alle Menschen unserer Generation.
Ja.
Sage ich jetzt einmal frech, weil ich bin nämlich ein bisschen älter als die Karina. Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, weil ich habe das erst durch die sozusagen gelernt, dass das überhaupt eine eigene Farbe ist. Was ist ein Cyan?
Das ist eigentlich so ein richtiger Fotografenbegriff, wie ich mit Photoshop und so in Berührung gekommen bin. So Anfang 20 war das überall zum Einstellen, dieses Cyan. Und dann habe ich mir gedacht, das ist genau die Farbe von The Ring. Was total spannend ist. Es ist quasi Türkis, was etwas ins Kühle geht, so kann man sich's vorstellen, ins Bläulichere als ins Grünlichere. Und das ist eine total tolle Farbe, mit der man voll gut spielen kann. Und ja, mit der spiele ich gerne.
Ja, super, das gefällt mir gut. Also, wir reden ja heute über Color Codes
ja.
Im Horror, und das ist ja eigentlich schon einer der ersten Color Codes im Horror.
Ja.
Das Spannende ist, das erste, also wenn ihr an The Ring denkt, und an das, wie diese Welt dort ausschaut, und da sind wir schon sozusagen auch in so einer Synästhesie drinnen, weil die Farben lösen ja, du bist ja farbpsychologisch sehr bewandert, die Farben lösen ja immer was aus. Und bei mir wurde es immer so, diese erste Assoziation bei mir ist immer, das ist so eine Welt, in der es sehr kalt ist. Also da gibt es keine Wärme, das passt natürlich super zum Horror, da geht's ja auf ein oder andere Art immer darum, dass die Figuren nicht daheim sind in dieser Welt, in der sie sich bewegen müssen. Also es ist ja anders wie beim Superman, wo man sagt, das hat jetzt wieder super passt für ihn, dass da der Meteorit kommt, hat er zeigen können, was er drauf hat. Ja. Und im Horror ist es ja immer umgekehrt. Also da hat man immer das Gefühl, die Welt, die ist gar nicht gebaut für die Menschen, die sich drin bewegen müssen oder für die Figuren.
Und das macht's ja so spannend.
Also wollen wir bei diesem Sein nur bleiben? Also für mich ist es immer dieses Kühle und dieses Nicht-zu-Hause-Sein, was da so mitschwingt.
Total. Es ist so spannend, weil bei The Ring, anders als bei vielen anderen Horrorfilmen, spielt die Farbe eine ganz große Rolle, und zwar den ganzen Film. Du startest in diesem Film und bist schon in dieser Farbe drinnen. Also da gibt's gar kein Entkommen von dieser Farbe. Es ist quasi fast so, als wäre der ganze Film komplett entsättigt. Eigentlich fast sogar schwarz-weiß, was auch eine große Rolle spielt bei The Ring. Mit jeder, der The Ring kennt, kennt ja auch diesen Kurzfilm im Film drinnen, den schwarz-weißen, der uns alle in die Hosen hat scheißen lassen. Und was total spannend ist, ich glaube, das kommt zu Anfang des zweiten Drittels, schaut sie sich den Film an und man sieht, wie sich die Welt verändert, und dann kommt ganz viel Feuer auch ins Spiel. Das ist das erste und letzte Mal, wo sich die Farbe eigentlich ein bisschen ändert im Film. Wo dieses Feurige rauskommt, wo sich irgendwas verändert, wo mit den Elementen dann gespielt wird. Weil mit der Samara und das im Wasser im Brunnen ist ja alles das Wasserelement, alles bläulich. Ne? Und dann kommt plötzlich bei dieser Wendung, wo sie sich den Film dann ansieht in dieser Hütte. Wenn ich dachte, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ja. In dieser Hütte geht irgendwie die Sonne unter und gleichzeitig auf. Also da passiert sehr viel dann mit dem Element Feuer im Gegensatz zum Element Wasser. Ja, da passiert dann auch im Film halt einiges in diesem Moment, was aufbricht oder was verbrennen darf.
Ah, spannend. Also ich habe The Ring ja damals gesehen, auch einfach mit, nicht mit 13, sondern wahrscheinlich war ich dann 15, 16, aber zumindest mit großer Angst und wenig Verständnis für Color Codes und für sonst irgendwas. Aber geht ja auch um dieses Videotape, gell?
Ja.
Das ist ja ganz spannend, was sie immer wieder abspult. Also das hat ja was Dramatisches. Also da ist was aus der Vergangenheit oben auf diesem Tape, und dann schaue ich mir dieses Tape an und dann wird die Vergangenheit wieder abgespult sozusagen. Und das ist ja auch das, was diesen Menschen passiert, dieses Tape singt, da passiert immer wieder dasselbe Scheiß. Ja, das ist ja dramatisch quasi. Und gleichzeitig ist es ja so, wenn ich was sozusagen abspeichert und ich spüle es immer wieder ab, und es ist jetzt so ein negativer Inhalt, dann erinnert die mich ja an einem gewissen Color Code dran. Also das erscheint mir dann auch eher entsättigt. Also wenn ich jetzt zurückdenke, denk an das letzte Begräbnis, das du besucht hast. Denk an die Mathe-Schularbeit, wo du einen Fünfer kriegst. Das denk an irgendwie das Desaster-Date.
Die eine Mathe-Schularbeit.
Oder denk an eine.
Eine der vielen Fünfer.
Eine jener Mathe-Schularbeiten. Ich glaube, wir alle haben mehrere von denen erlebt, oder ganz viele haben Mathe-Schularbeiten erlebt, die irgendwas Dramatisches an sich haben. Aber das ist dann auch oft so, dass man das ein bisschen entsättigt sich erinnert. Also bei mir ist es so, dass du sagst, du hast dann nicht die vollen Farben. Erinnert mich auch, wir haben vorher nämlich Wochen über den RTL, die machen ja sowas Ähnliches.
Ja,
immer wenn was Schlimmes passiert, dann machst du
und es wird schwarz-weiß komplett entsättigt. Und auch kurz immer gleich die Zeit angehalten.
Ja, das ist spannend, gell, weil das ist bei The Ringer dieses entsättigte, es geht um Videos, aber es schaut auch aus wie auf so einem entsättigten Video vielleicht. Also es ist nochmal so eine Metaebene, in dem selbst auf so einem entsättigten Tape abbrennt.
Total. Was total spannend ist, weil bei The Ring ist sowieso alles Metaebene. Jetzt musst du mal vorstellen, so eine Fünfergruppe Mädels mit 13 borgt sich damals noch einen Film aus in der Videothek, der The Ring ist, und es geht die ganze Zeit auch um ein Tape, was man sich irgendwo geholt hat. Und bei uns in der Schule war das ja sowieso so dann das Thema irgendwie, ja, dieser Film, diese Videokassette ist sowieso auch verflucht und so das Ganze. Es ist so spannend.
Genial.
20 Meter Ebenen.
Das ist wirklich genial. Aber das finde ich spannend, dass es da so eine Psychologie des Color Codes gibt und natürlich dass dieses Traumatische. Mhm. Das hat irgendwie jeder Horrorfilm hat was Traumatisches.
Ja.
Aber gerade diese Wiederholungsstruktur, es passiert ja immer wieder dasselbe Blödsinn, dass das auch so einen eigenen Code of Colors hat.
Mhm.
Das finde ich ganz spannend. Und dann nur gedoppelt in dem, dass man sagt, da gehst du in die Videothek und holst du selber nur so das VHS und machst denselben Scheiß wie die Leute im Film quasi nur einmal.
Und dann
das,
steht man so, da war die Depperte.
Wunderbar. Alles in diesem Cyan. Super. Du, ich habe jetzt einfach nur so für mich so einmal überlegt, wie ist das mit Color Codes bei mir im Horrorfilm, weil ich finde das so schön, dass wir halt drüber sprechen und so wichtig, weil ich komme aus der Literaturwissenschaft, wie du ja weißt, und bei mir ist es halt so, also ich sag, langsam, und dadurch, dass ich jetzt Gott sei Dank mit einer wunderbaren Frau, die Fotografin ist, Malerin und so weiter, also dass ich mit dir diese wunderbare Beziehung habe, habe ich so ein bisschen visuell denken lernen dürfen.
Mhm.
Aber für mich ist trotzdem immer noch, dass ich merke, ich fahre immer wieder zurück auf das, dass für mich alles so wie ein Text ist.
Ja.
Also auch wenn ich einen Film höre, dann stelle ich mir so vor, so da redet er was oder sie, und das ist dann für mich so die Buchstaben und das ist für mich das, um was es geht.
Das ist so spannend.
Und jetzt habe ich mir die letzten Tage mal überlegt, gibt's irgendwas, was mir dazu einfällt, zu Color Codes im Horrorfilm? Und ein Gedanke ist mir da gekommen.
Mhm.
Du weißt ja, ich liebe den H.P. Lovecraft.
Ja.
Das ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren.
Mhm.
Und bei dem ist ja der Twist immer, dass die Menschheit, also meistens repräsentiert durch eine Figur, also da kommt jetzt nicht die Menschheit als Figur vor, da kommt irgendeine Wissenschaftler oder was vor, aber der repräsentiert sozusagen immer die Menschheit als Gattung und die Menschheit wird mit irgendeiner außerirdischen Rasse, so wie Lovecraft das wahrscheinlich nennen, mit außerirdischen Antigöttern konfrontiert, die so eine totale Andersheit darstellen. Also das war so der Twist. Vorher war es so Dracula, der Werwolf, das Gespenst, das hat mit uns kommuniziert. Das Gespenst, das ist vielleicht der Opa, und den hat man nicht gescheit verabschiedet. Oder der Opa hat die Socken noch nicht weggeräumt, das muss er noch mal kommen.
Ja,
das hat alles mal was mit uns zu tun, sozusagen.
Ja.
Oder Dracula, das ist diese wieder entregelte Sexualität, die da zurückkommt ins Viktorianische und so weiter. Das ist alles so determiniert in Bezug auf den Menschen.
Ja, und auch wieder farblich interessant beim Dracula mit Rot-Schwarz. Ja. Sind ja auch diese Farben der Lust, Leidenschaft und des Starken vom Schwarz, was total spannend auch ist, was sich bis heute irgendwie auch durchzieht mit diesen Farben, die noch immer sehr sinnlich sind und lustvoll.
Stimmt, das ist so
und
super.
Und gefährlich halt auch.
Das ist so ein super Brand eigentlich. Ja. Also wir werden nachher noch über Dracula sprechen. Das war ja schon mal so ein kleiner Schlenker in einer super Richtung. Weil, also bei Lovecraft ist es dann nicht mehr so, dass das Grauen oder das, was den Horror ausmacht, mit dem Menschen kommuniziert, sondern es ist so, dass es auf einmal gar nicht mehr kommuniziert. Das ist so, die hassen dann auch schon so, das kann man keiner aussprechen. Cthulhu, ich probiere es jetzt, das ist sicher falsch, man kann es nur falsch aussprechen, weil es ist gar nicht für den menschlichen Gaumen gemacht, wie diese ganzen Monster hassen und die kommunizieren nicht mehr. Also da kannst du nicht sagen, ja, hallo, servus. Also beim Dracula würde ich jetzt auch nicht sagen, hallo, servus. Aber das ist so, das sagt uns nichts mehr über uns, sondern die sind so ganz anders und die sind meistens also aus ganz anderem Stoff gemacht und die kommen aus einer ganz anderen Dimension und für die sind wir halt so wie für uns so eine kleine Made. Also das ist nicht mehr so, dass man sagt, oh, da werden wir mit unserer Schattenseite konfrontiert oder so, sondern das ist wirklich, dass du sagst, da werden wir mit dem konfrontiert, dass wir eigentlich im Universumsvergleich nur Maden sind. Also das ist wirklich so, vorher war es wirklich so, der Mensch bedeutet zu viel, da ist zu viel drin und dann kommen die ganzen Monstren sozusagen, weil die zeigen uns, was wir noch nicht integriert haben.
Ja.
Und dann ist es auf einmal bei Lovecraft, der Mensch wird mit so einer totalen, radikalen Andersheit konfrontiert. Und da kommen wir jetzt zum Color Code. Lovecraft-Filme, zumindest alle guten Lovecraft-Filme, From Beyond, Color Out of Space, also die ganzen guten Lovecraft-Filme haben alle dieses Violett.
Ja.
Dieses ganz leuchtende Violett. Und das ist so, also ich glaube, dass sie da ja probiert haben, eine Farbe zu machen, und das ist paradox, dass man das macht, eine Farbe zu machen, die das menschliche Auge gar nicht sehen kann.
Ja.
Sozusagen.
Die Farbe Violett ist ja an sich auch schon eine sehr spannende Farbe.
Ja.
Wenn man es psychologisch betrachtet, dann sagt die Farbe ja viel Spiritualität, Geist, alles, was über uns steht. Deswegen macht das auch voll Sinn, dass sie Violett gewählt haben als Farbe. Das finde ich total spannend, dass sie genau diese Farbe dann gewählt haben.
Ja.
Weil Violett steht für alles, was über uns ist, geht ins Spirituelle, ins Geistvolle, was ja auch voll in dieses Unheimliche dann auf der Schattenseite sozusagen von dem Violetten ist dann eben die Kehrseite, dieses Ultraviolett, dieses Unheimliche, die Farbe, die wir nicht fassen können.
Es ist schon so was Numinoses, also es hat was Religiöses, Spirituelles, Göttliches, aber es ist halt so was Negatives. Also wir können es nicht fassen.
Ja, dämonisch vielleicht, ja.
Und das ist aber irgendwie nicht jetzt lieb, bei Gott kann man auch nicht fassen, aber der ist trotzdem, was er sagt.
Der ist halt lieb.
Ja.
Wahrscheinlich.
Der sagt, da kommt nachher ein Himmel zu mir und so weiter. Aber das ist so auf jeden Fall religiös angehaucht, sozusagen mythologisch, weil es dieses Unsagbare und so variiert, was ja oft dann mit so Gottesbildern zusammenhängt.
Ja, und es ist ja auch quasi die Farbe des höchsten Chakra, des Kronen. Chakra, das ist auch lila, violett. Mhm. Und das steht eben auch für das höchste spirituelle, geisthafte. Das ist eben eine sehr interessante Farbe.
Ja, finde ich super, finde ich mega spannend. Und also Chakra, das sind so Energiepole im menschlichen Körper.
Genau, ja, Energiezentren.
Genau, und das Oberste ist dieses Spirituelle.
Die Verbindung nach oben.
Das klingt ja gut.
Es klingt positiv.
Noch, weil aufgibt geht es halt dann darum, dass die Verbindung nach oben nicht mehr so hinhaut.
Aber alles hat ja auch im Leben eine Schattenseite. Von jeder Form gibt es ja auch eine Schattenseite, in dem Sinne, wie man es psychologisch auslegt. Wo Licht ist, da ist auch Schatten.
Ja, super. Okay, gut, aber dann habe ich jetzt nochmal das mit dem Lovecraft-Dame angebracht. Wir waren vorher ja schon bei einem anderen Color Code, nämlich bei Rot-Schwarz. Ja. Das ist ja wirklich so, also ich würde sagen, es ist wirklich schon so markenbildend, glaube ich, bei Dracula, was du sagst, er hat, glaube ich, dann das schwarze Cape mit einem Rot drinnen.
Ja,
ist
genau.
Ist jetzt so das Bild, das ich von mir sehe. Und
sonst ist er auch schwarz angezogen, oder? Oder hat er was Weißes drunter? Hat er so einen Anzug immer, gell?
Er ist schon natürlich, Dracula ist natürlich ein
Sir.
Adliger, ein echter Sir. Er ist kein echter Sir, weil er ist ein Rumäne.
Ja.
Also er wird dann vor echte Sirs bekämpft und so weiter. Er hat trotzdem eine Tradition, er hat Klasse, er hat Stil. Ist es vielleicht alles ein wenig verstaubt.
Ja.
Also ich würde sagen, sein Anzug ist sehr gut.
Ja.
Handgemacht, aber ein wenig verstaubt und aus der Mode.
Und ein bisschen samtig wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ja.
Spannend, auch von der Textur her spannend. Mhm. Aber Rot-Schwarz ist für mich ganz, also vielleicht hast du da eine Idee dazu.
Also einerseits fällt mir sofort bei Rot-Schwarz ein, also sehr kontrastreich, weil sehr plakativ sowohl das Rot als auch das Schwarz ist. Es steht ja sowieso, wie ich vorher schon gesagt habe, das Rot für so lustvolles Verhalten, eigentlich auch Lebensfreude, Liebe. Aber ich würde mal sagen, beim Dracula geht es eher in die lustvolle Richtung, in das Blut. Rot, Stichwort Blut, und das Schwarze seiner Seele entsprechend. Oder? Wie würdest das du interpretieren?
Also, tatsächlich finde ich es voll spannend, weil es ist wirklich so bei Dracula, es kehrt tatsächlich auch so eine sexuelle Lust mit dem Zug. Also auch wenn er kommt ja dann nach England im Roman und schnappt sich dort die Jungfrau und die Lucy und so weiter.
Das kennt man,
im Film ist die Lucy meistens schon ein bisschen selber schon. Da wüsst es dann selber schon.
Ja.
Im Buch ist die Lucy ganz jungfräulich, bieder, also die will nichts mit dem Dracula haben, natürlich. Mhm. Damals hat eine Frau sowieso noch gar nichts wollen, sozusagen.
Ja.
Das war halt vor 120 Jahren mittlerweile ungefähr, dass der erschienen ist. Und da kommt mit dem Dracula tatsächlich so eine entregelte Sexualität dann auch nach England. Weil in England die Gentlemen um den Van Helsing und so, die haben dann jagen, die stängern dann, da gibt's, also außer der Jonathan Harker, der ist ja schon verheiratet, der darf ja dann keine andere mehr anschauen, sozusagen. Aber die anderen stängern alle recht auf die Lucy und die streiten sich schon fast, wer sie jetzt, nimm du sie, weil du hast sie zuerst gesehen.
Also,
und bevor die dann überhaupt ausdiskutiert haben, ist der Dracula wirklich buchstäblich schon dreimal beim Fenster drin und hat die Lucy schon symbolisch
schon
per Biss entjungfert. Ne?
Ja,
das ist halt spannend, weil das ist wirklich auch wieder, also so diese Schattenseite, das ist, glaube ich, ganz ein spannendes Thema, dass du sagst, diese Farben haben alle einen positiven Aspekt, ja, total, aber diese Schattenseite der Lust.
Ja, aber lass mich raten, weil ich weiß es gerade nicht auswendig, die Lucy ist blond, vermutlich.
Rothaarig.
Rothaarig. Mhm. Ah, auch spannend. Ein Frühlingstyp. und eher hell gekleidet, vermutlich, so eben jungfräulich, weißlich vielleicht. Pastellfarben, zart. Oder ist sie auch schon so ein bisschen dark? Ich meine, ich weiß ja nicht, weil beim Film, wenn sie auch schon ein bisschen lustvoller ist sozusagen, dann wird sie vielleicht auch schon eine erotischere Farbe tragen. Aber im Buch ist sie da vielleicht beschrieben sogar, weißt du das? Das fände ich total spannend.
Ich finde es spannend. Ich denke es an die Coppola-Verfilmung. Mhm. Die du ja auch kennst.
Ja, ist das mit dem Keanu?
Genau, das ist die mit dem Keanu und die Minna Harker ist die Winona Ryder und die Lucy ist eine Schauspielerin, deren Name mir gerade nicht einfällt, aber die auch toll ist.
Aber
da ist sie so rothaarig, sehr fragil.
Ja.
Aber
zart, oder? Ist das Stichwort ein bisschen bei ihr, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist spannend, weil sie ist natürlich eine Wüde, aber rein optisch, also ist sie sozusagen nur die gute alte Lucy aus dem Roman. Mhm. Ja. Das finde ich schon spannend. Aber das Rothaarige ist ja auch bei Frauen gerade, also da schwingt ja auch ganz viel mit.
Gell? Ja, na ja. Sowieso. Ja.
Also
Hexen. Ist schon allein geschichtlich, ja. Ja. Hexen. Dann, wenn man es jetzt so betrachtet, so ein schöner Frühlingstyp, der rothaarig ist und sehr zarte Farben, leuchtende hat, also eher dieses Unschuldige dann in sich trägt, versus dem Dracula, der komplette Kontraste in sich trägt, schwarze Haare, weißes Gesicht, totes Gesicht sozusagen, blutleeres Gesicht, roter Mantel mit Schwarz drüber, also der trägt ja ganz viele Kontraste und das Aufregende farbentechnisch in sich. Und die Lucy wird dann eher in diesem Pastelligen gezeigt, so Ton in Ton, eher entsättigt wahrscheinlich. Ne?
Das ist ganz spannend, was du sagst, weil du nochmal so diesen Aspekt aufmachst, dass du sagst, die Lucy ist so, die da fließt alles so ein wenig, gell? Und der Dracula ist ja irgendwie so ein Mann der Extreme.
Ja, ja. Der Kontraste.
Ja.
Ja. Und das hat dem, er halt also auch in der
keine
Kleidung,
Liebe,
ja.
Nur Sex. Mhm. Kein echtes Leben, aber dafür unendlich quasi untotes Leben und so weiter. Also der ist jetzt, das ist jetzt keiner, mit dem man jetzt sich zusammensetzt und dann redet man mal. Mhm. Oder so. Also der ist wirklich so. Der weiß natürlich, was er will. Und das ist, aber der hat natürlich,
ist auch gut.
Also der ist, das stimmt, diese starken Kontraste natürlich, sozusagen.
Und er ist vermutlich ein Schwarz-Weiß-Denker auch.
Ja.
Keine Grauzonen, nur Schwarz-Weiß. Und diese Kontraste sieht man auch in seinen Farben.
Das ist toll, Schwarz-Weiß, weil er ist wirklich, er vertritt dieses kriegerische Paradigma. Das ist ja das, zumindest das, was ihm die anderen im Roman so unterstellen. Also, er kann gar nicht in Kontakt treten mit anderen, ohne zu kolonisieren. Mhm. Also, der sagt, wenn ich jetzt mit einem Menschen in Kontakt trete, dann beiße ich den einmal. Das heißt, ich tue den einmal, den backe einmal, die tue ich einmal entjungfern. Mhm. Und dann, entweder stirbt der Mensch durch den Kontakt mit dem Vampir oder er wird zum Sklaven des Vampirs, zu einer Subdivision. So, heute würde man sagen, zu einem Franchise. Wie bei Mackie, wo du jetzt, da gibt's da wieder einen neuen Mackie, es gehört aber alles zum großen Mackie. Ja. Und das ist dann beim Vampir natürlich auch so, dass du sagst, der kann gar keinen Kontakt eingehen, wo der andere irgendwie lassen wird. Da ist er natürlich schwarz-weiß. Und das ist natürlich bei ihm so national, also wo man sagt, da kommt er dann um und will ganz London backen. Das ist so sein Plan. Und die britischen Gentlemen dagegen, das merkt man, die sind immer sehr auf Konsens zu sagen, schon bedacht. Und wollen natürlich, die fahren dann nachher nach Rumänien, damit sie den Grafen umbringen können. Also die werden ja zu dem, was sie im Grafen bekämpfen, selber in der Bekämpfung des Grafen. Mhm. Aber das Spannende ist, dass auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, also die oder wir, oder ich kann jetzt nicht einfach mit einem Engländer reden, wenn, dann muss ich ihn backen und dann muss das mein Sklave werden, sozusagen. Mhm. Das ist schon was, wo man sagt, da ist der Graf natürlich ein bisschen auch hinten vielleicht von seiner Denkweise her und hat natürlich, da hat er auch sehr starke Kontraste sozusagen drinnen und sehr starke Kontraste machen ja Grenzen.
Ja.
Da gibt es ganz scharfe Trennlinien und die verlaufen natürlich auch durch das Mindset des Grafen hindurch. Ja.
Ja.
Also das finde ich so tolle Analyse und dieses blumige, pastellige bei der Lucy, weil die ist also eine junge Frau, die weiß auch noch nicht so genau, was sie will.
Naiv.
Das ist vielleicht einem Roman andeutungsweise, aber dass man sagt, es gibt eine Psychologik dahinter, weil sie ist jung, sie ist naiv, sie kennt die Männer noch nicht. Mhm. Und natürlich ist sie die auf den Grafen einfällt. Diese pastellige Brille, durch die sie auf die Welt schaut, macht sie empfänglich für diesen bösen Mann.
Dieser böse, kontrastierte Mann.
Das finde ich gerade mega, mega spannend. Und das, ehrlich gesagt, das zeigt mir auch, wie cool das ist, wenn man sozusagen diese Color Codes, nämlich auch nicht nur, wie ist der Film eingefadelt, wie bei The Ring, sondern wenn man wirklich schaut, wie sind die Figuren eingefadelt. Mhm. Das finde ich so spannend. Also das haben wir jetzt schon super da reingebracht bei Dracula. Aber da merkt man, also das ist eine ganz spannende Frage generell, glaube ich, für Figuren und natürlich gerade für einen Besen im Vergleich zum Guten oder zum Opfer. Ist ja gut, böse gibt es ja im Horror meiner Meinung nach meistens gar nicht so.
Ja.
Aber dass man sich wirklich anschaut, wie sind die einzeln gegradet? Das finde ich mega spannend. Mhm. Weil das habe ich bei der Lucy, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Das finde ich ganz, ganz einen tollen Aspekt. Super.
Wenn wir jetzt gerade so schön über Vampire reden, würde ich gerne einen kleinen Exkurs noch. Weil mir gerade eingefallen ist, weil das macht vielleicht auch den ganzen, wie sagt man, den Bogen rund, sagt man das so? Ist ja egal.
Ein Bogen ist auf jeden Fall rund.
Ja, aber es ist ja nur so ein halber Bogen. Ist ja egal. Auf jeden Fall.
Es macht den Bogen rundlich.
Das wird vielleicht ein paar Horrorfans jetzt nicht so ansprechen, aber let's talk about Twilight.
Ich liebe es, ich bin mega gespannt. Okay, also let's talk about Twilight.
Gerne. Also, zum einen ist diese ganze Welt ja auch in dem Cyan. Also es ist gleich in dieser darken Welt steigt man ein. Es ist recht trostlos, auch schon von Beginn an. Was aber zusätzlich spannend ist an den Filmen, ist, dass es auch einen großen christlichen Touch hat, diese ganzen Franchise-Movies von Twilight.
Tatsächlich, ja. Ich glaube, die Autorin ist ja, ich weiß es nicht, also christlich ist einmal ein guter, glaube ich, Frame für das Ganze. Es ist ja, glaube ich, eher so Mormonin oder so. Aber es ist in irgendeiner so einer amerikanischen Glaubensgemeinschaft, die gerade in Bezug auf Liebe, Partnerschaft sehr rigorose Wertvorstellungen hat und sehr eigene Wertvorstellungen, zumindest aus einer europäischen Perspektive. Mhm. Ja, deswegen ist der Film mitunter auch öfter mal so komisch und so aus der Zeit gefallen, von der Figurenzeichnung her.
Total.
Und von gerade Frauen-Männerbild, das ist ja besser, hätten sie es im 18. Jahrhundert auch nicht machen können. Ich will was sagen. Also das ist wirklich spannend. Mhm. Und also vielleicht magst du das so. Du hast mir immer gesagt, das hat so eine eigene Optik, diese Welt.
Ja. Also diese ganzen christlichen Filme sind allgemein sehr geprägt durch die Lichteinstellungen, durch die Lichtflares. Also alles ist immer sehr in Licht gebadet oft. Und das merkt man aber auch bei vielen, vielen Szenen in Twilight. Schon allein, dass der Edward, der Robert Pattinson, so schön golden glitzert, fast engelsgleich. Das hat ja auch schon was Christliches in irgendeiner Hinsicht, ne? Also dieses ganze Lichtsegment, was in diesem Film ist, das hat alles diesen christlichen Touch einfach, gell?
Ja, das stimmt, ja. Das ist voll spannend, gell, weil das ist so. Also du schaust dir den Film an und es gibt natürlich auch rein inhaltlich schon sehr viele Stellschrauben, wenn man die feststellt, wo man sagen kann, okay, das ist irgendwie jetzt nicht so ein echter Vampirfilm. Das ist jetzt für mich auch viel leichter zu fassen, so mit diesem Licht, wo du sagst, das macht da sehr viel die Optik aus dabei, dass du so diesen Eindruck hast, that's not the real thing.
Ja.
Und du hast immer dieses Licht, das durchs Fenster fällt und so. Das ist das Licht Gottes vielleicht. Ja,
komplett.
Oder sozusagen, aber auch das alles, also in so einem großen Rahmen embedded ist, der dann trotzdem, und das ist ja dem Horror diametral entgegengesetzt, der dann sagt, alles wird gut und alles ergibt am Ende einen Sinn und so weiter. Das ist ja dieses Licht. Also da ist ja der Mensch, oder da in dem Fall nicht der Mensch, sondern die Figuren, auch die Vampire und die Werwölfe, die sind ja trotzdem geborgen in dieser Welt, in der sie sich bewegen. Auch wenn sie zwischendurch nicht wissen, wie das jetzt alles zusammenpasst, am Ende wird er dann trotzdem geheiratet.
Genau.
Und der Indianer, der Werwolf, kriegt auch noch die Tochter von dem, also am Ende wird auf jeden Fall geheiratet, es wird viel geheiratet und jeder Werwolf kriegt seinen Deckel. Und das ist dann super. Dieses Licht ist ja für mich eine Visualisierung von dem, dass du sagst, du bist geborgen in dieser Welt.
Ja.
Und die Welt bringt dich schon dahin, wo du hinkommst.
Auch allein die Träume, die Bella hat ja oft so diese Tagträume oder Nachtträume, in denen sie auf der Wiese herumspringt oder herumläuft mit dem Edward. Und das ist alles sehr weißes Licht, komplett fairy Style, sehr verträumt, feenhaft fast. Und das ist halt auch oft in diesem Christlichen, dieses weiße Licht, dieser Optimismus, der da durchkommt. Und das ist auch wieder ein sehr spannendes Vampire-Grading. Weil das Spannende ist auch, die Gruppe, sozusagen die Familie vom Edward, ist ja sehr in der normalen Welt verankert. Das heißt, sie sind ja sozusagen vegan im Sinne von, sie essen nur oder trinken nur das Blut von Tieren und nicht von Menschen. Dafür haben sie sich entschieden und dementsprechend sind sie ja auch gekleidet wie Normalos. Und wie sie dann aber mit den Volturi später in Kontakt kommen, die Bösen in Italien, die sind ja total oldschool grafenhaft angezogen. Da haben wir wieder dieses Schwarz-Rot, was sehr extrem herausgearbeitet wird. Wir haben diese Machtstellung, diesen Kontrast, und die Cullen-Familie ist da ganz im Hintergrund eigentlich farblich.
Ah, spannend, ja. Das ist eigentlich dann, also es stimmt, es gibt schon diese ganz bösen Vampire auch, gell? Aber das ist ja eigentlich so die Action-Story, gegen die man kämpfen und so. Aber die haben jetzt eigentlich nicht recht viel zum Sagen. Eigentlich geht es ja auch um die klassisch um die B-Story, um die Love-Story.
Eigentlich um die Love-Story, ja.
Und darum, dass so die Widerstände zwischen den Welten überwunden werden. Und dann muss man halt nur die paar Depperten umbringen, die das nicht verstehen. Aber der Konflikt ist ja, also bei Dracula geht es ja nur um das, dass man sagt, der muss jetzt weg, weil sonst geht es uns nicht mehr gut. Ja, und das ist ja da eigentlich, da geht es trotzdem dann mehr einfach ums Heiraten. Im Endeffekt. Ja, finde ich voll spannend. Aber stimmt, es gibt, du hast vorher gesagt, christlich. Und das ist ja auch spannend. Also die Vampire bei Twilight, die schauen ein bisschen aus wie so bei Buffy, habe ich das Gefühl.
Ja, stylische Vampire.
Also im Christlichen ist es ja immer so so eine Dämonologie sozusagen. Also das ist irgendwie... Wie stellt man sich im christlichen Kontext oder in einem religiösen Kontext das Böse vor? Und das ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich jetzt so quasi nicht, wenn ich einen wissenschaftlichen Frame habe bei Lovecraft, wie schaut da das Böse aus? Das ist was anderes, als wenn ich sage, in einem religiösen prägnierten Kontext schaut das wieder ganz anders aus. Und die schauen ein bisschen so aus wie bei Buffy.
Ja.
Und da bin ich leider auch jetzt nicht so wirklich firm damit, aber das hat schon sowas, die Dämonen, das sind immer so die Bösen dann in so einer Welt, die trotzdem insgesamt so im Gotteslicht gebadet sind, wo grundsätzlich ja eh alles passt. Also so ein Kind, da muss man so eine Dämonen nochmal herhauen und dann geht's aber wieder. Und die haben auch ganz einen eigenen Look, der dann trotzdem für so, also wenn man so eine Horrorästhetik kommt, ist, man sagt, das ist halt fast ein wenig drollig.
Ja,
manche tatsächlich haben sie ja wirklich, wo ja, ich liebe Twilight, weil die Filme halt Spaß machen, aber wenn ich natürlich deren Wertvorstellungen und so null teilen kann, aber sie machen einfach Spaß, die Filme, und das ist super. Und das ist halt dann sowas, wo dann ganz viele Horrorfans einfach aber gesagt haben, das ist der Schwachsinn, da können wir jetzt
immer mit. Ich glaube, es wurde ja auch am Anfang gar nicht so verkauft, auch als Liebesgeschichte, weil eigentlich ist es ja voll der Love Film eben, gell? Und wie ich das zum ersten Mal gesehen habe von DVD-Regal irgendwo, dachte ich, schau mir jetzt einen Horrorfilm an und war dann aber so, oh, das ist ja gar kein Horrorfilm.
Eine Mogelpackung, eine angenehme
Überraschung. Ich dachte wirklich, es ist ein Horrorfilm, weil ich wusste davor gar nicht, um was da wirklich geht. Ja,
das ist ja das Schöne, gell, dass also für mich, also Twilight hat es dann doch geschafft mit diesem Vampir-Ding, dass es so ein Ding wird, dass du sagst, da darf mir ja einmal so ein Teenager-Film anschauen.
Ja.
Und es ist so irgendwie, man bindet es vielleicht nicht jedem auf die Nasen und so, aber es ist trotzdem so, dass man sagt, irgendwie hat es das Ding auch für viel, glaube ich, gerade für Teenager auch legitimiert, weil es einfach so viel cooler ist, weil es ist irgendwie trotzdem auch ein Vampirfilm.
Ja.
Und dann darf man sich halt so Schmonzetten einmal gönnen und kann sagen, ja, eigentlich, gerade für Burschen super, eigentlich, da geht's um Werwölfe und so. Irgendwie ist das eh hart dann und so. Aber es war, glaube ich, dann trotzdem, weil Horrorfans sind ja oft auch so ein bisschen so traurige und so, die wollen ja auch das Böse dann sehen. Die sind dann ganz enttäuscht, wenn sie in so einer guten Welt. Also und wenn dann alles gut ausgeht, weil ich weiß, dass meiner Pubertät war es ja oft so, dass man sagt, ja, stimmt, die Welt ist ja ganz bäs und so weiter. Und dann so Familie und Ehe, das ist der größte Blödsinn. Mhm. Das ist ja was man sich im Horror bestätigen lässt. Und das ist natürlich dann wieder enttäuschend bei Twilight, wenn dann alles so gut ausgeht und dann wird noch geheiratet und dann ist man vielleicht gerade 16 und dann hast du keine Freundin und bist Schürcher und keiner redet mit dir in der Schule und so. Und dann willst du natürlich das gar nicht sehen. Da willst du natürlich sehen, wie alle angestochen werden.
Natürlich.
Ja, das macht dann natürlich mehr Sinn. Und deswegen glaube ich, da kann ich mir erklären, da hat es dann viel so also Horrorforscher nämlich gegeben, die gesagt haben, jetzt ist der Horror endgültig vom Kapitalismus aufgefressen worden. Also Twilight.
Heutenschlopf.
Schön, dass wir uns da so einig sind. Twilight, super Film grundsätzlich.
Ja,
wenn man
offen ist. Für neue Erfahrungen. Ja.
Und auch offen so, dass man dann sagen, alles, was an Frauen, Männer, Bildern und so weiter drinnen steht, dann nachher schnell wieder loslassen kann. Oder wegschieben kann.
Also, und es einfach nur genießen kann, als was es ist, ein Meisterwerk.
Okay, wir sollten schnell das Thema wechseln.
Ja, okay.
Super. Aber ich finde es voll schön, dass wir über Twilight auch noch gesprochen haben. Ja. Das ist wirklich so, finde ich, für mich jetzt so ein toller Punkt nochmal gewesen, den du da aufgebracht hast mit diesem christlichen Licht.
Ja.
Weil das ist, finde ich, ganz spannend. Also gerade im Kontrast zum Horror, gell, dass du sagst, so, im Horror ist es ja meistens so, dass du sehr wenig direkte Lichteinstrahlungen oder so. Es ist eher so eine Welt, die so overall dark ist irgendwie, wo es keine ordnende Vernunft gibt. Weil bei diesen Christenfilmen kenne ich sie oft, wenn man mal die Hütte geschaut und so, sagst, da kommt immer so das Licht rein und dann denkt man sich fast, das bekomme es aber absichtlich, das Licht.
Ja, ja,
das
ja.
Das ist schon so eine ordnende Gewalt, sozusagen, ja. So ein sinnstiftendes mhm. Licht da. Wirklich auch im Sinne von, der schleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt perfekt, kommt es da durchs Fenster. Das ist so, ich bin da, ich stifte Ordnung und ich ist genau. In dem Fall Gott oder wer auch immer oder das Universum, eine höhere Gewalt, die dafür sorgt, dass wir geborgen sind auf dieser Welt. Und im Horror gibt es natürlich ganz andere Lichtstimmungen. Wenn da Licht einmal direkt wo hinfällt, der Spot dann da hin, wo man eigentlich nicht hinschauen wollte.
Auf jeden Fall, ja. Also Stichpunkt Schattenarbeit. Yes. Na, aber mit dem christlichen Licht ist allgemein so ein spannendes Thema auch, weil wenn du da mal unsere Kirchen anschaust, sind ja die Kirchen aus Stein gemeißelt und eigentlich sehr entsättigt. Wenn du da in der Kirche drin sitzt mit diesen kargen Holzbänkchen, alles sehr, ja, so im bräunlich-gräulichem Stil. Und dann siehst du plötzlich aber die bunten Fenster, ja, mit so verschiedenen Engeln darauf. Und dann kommt ein Lichtschimmer rein. Und das ist auch spannend, weil eigentlich sagt man ja auch dadurch, dass das einzige Bunte im Leben geprägt wird durch die Engel und Gott und alles Höhere. Weil dann sitzt du in der Kirche und dann kommt ein Sonnenstrahl hinein und färbt die Kirche dann bunt durch die göttliche Energie, wie man auch sagen will, was total spannend ist. Weil wir leben da in einem kalten Raum, wir sitzen in so einer kalten Kirche und dann kommt aber von oben das bunte Licht.
Das kann ja gar nicht anders sozusagen, das muss da mal durch. Und sozusagen.
Das kommt da durch und färbt uns alle bunt und lebensfroh.
Ah, spannend, ja.
Das klingt doch schön. Das ist doch schön.
Ja. Spannende Themen haben wir halt.
Für den Horror-Podcast.
Auf einmal stehen wir mitten in der Kirche, ja, das gefällt mir gut. Wir haben jetzt erst schon mal so über Schatten auch gesprochen.
Ja.
Vielleicht ganz kurz zur Einführung. Schatten ist ja ursprünglich eine Figur von C.G. Jung oder ein theoretisches Konzept von C.G. Jung und im Grunde bezeichnet der Schatten all jene Eigenschaften, die wir als Personen oder auch als Gesellschaften nicht annehmen, nicht integrieren wollen. C.G. Jung hat mir gesagt, Schatten ist die Person, die wir gerne nicht wären. Das ist zum Beispiel, wo du sagst, weiß ich nicht, da hast du einen Ehemann und dann geht er jeden Tag drangeln und dann, und die Frau sperrt ihn schon aus und dann steht er vor dir und sagt, ich tue es eh nicht wieder und dann in der Früh sagt er, nein, das tue ich sicher nicht wieder. Das gehört,
das ist, ich weiß eine gar Anspielung nicht. Auf Seiler und Speer.
Was jetzt einmal nur so heimkommen. Ja, das ist sicher, erlebt das so einen österreichischen Schatten. Also Alkoholismus ist sicher ein Teil unseres Nationalschatzens.
Das ist gescheit spannend, weil ob das wirklich ein Schatten ist, wo man sagt so, das will nicht sein.
Unser Schatten ist, glaube ich, eher, dass man so dann, das ist was C.G. Jung, glaube ich, nicht am Plan gehabt hat, dass man so tut, das war es eher Gaudi. Also, dass man sich sozusagen extrem schön hält. Das ist, glaube ich, auch gerade beim Sucht oft so ein Schatten. Das kennt man auch die Raucher, wo du sagst, der kann schon nicht mehr die Stirn aufgehen,
wenn
er Sex haben muss. Bei dem ist das ja schon ein Muss, weil es so anstrengend ist. Dann stirbt er fast. Und dann sagt er gleichzeitig, ja, aber das ist mein Genuss. Und das ist natürlich ein Blödsinn. Das ist natürlich auch dann ein Schatten. Also Schatten, nicht nur, wenn man was ganz im Versteckten hält, sondern vielleicht, wenn man auch so Diskurse führt, die negativen Seiten ausblenden.
Ja.
Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt und natürlich gerade in Österreich, wo man sagt, ein Gaudi.
Ja.
Das ist ja, kennt man ja vom Zeltfest und dann haben wir einen anderen im Biergurk ins Gesicht. So ein Gaudi. Und das ist natürlich Schattensprech, würde ich jetzt mal sagen. Also, das ist, fand ich, ein spannendes Thema, glaube ich, für einen eigenen Podcast, Österreich und Schatten. Also, das gibt's im Horror auch ganz oft. Also, dass man sagt, Jekyll und Hyde,
Du
hast den Jekyll und das ist ganz ein braver und der Hyde ist ganz ein besser. Und die kehren aber zusammen. Und das ist im Horror ganz oft so, auch mit beim Dracula, was du sagst. Da sind diese Gentlemen und die wollen alle unbedingt keinen Sex haben, zumindest dann so, das ist ja halt einer Schatten, deswegen sind die alle so brav an die Outside. Und dann kommt der Dracula und packt einfach alle her und das ist eine richtige Sau. Ja, also dieses Schattenhafte, das ist ja auch meistens dann mit dem Horror mit so einem starken Figurenkontrast sozusagen zu tun. Das ist ja auch was man auf der optischen Ebene ganz oft einfach umgesetzt hat. Wir haben einmal geredet über den Nosferatu zum Beispiel, wo du sagst, da fährt er da hin und dann kommt er in diese neue Welt, Break into Act 2, sagen da die Drehbuchautoren.
Ja.
Und dann sieht man auf einmal alles so negativ, nur mehr so negativ vor. Du hast mal über Midsommar gesprochen, wo diese Stadt und dann aber diese Gemeinschaft.
Ja, das ist gescheit spannend. Midsommar vor allem, weil das ist ja, wenn du jetzt quasi keinen Text zu dem Film hörst und nur Szenen, einzelne sehen würdest, würdest du denken, ma, so ein schöner Sommerfilm, geil. Viele Blumen, so viel Sonnen, warmes Sonnenlicht. Weiße Kleidung, fröhliche Menschen, alles bunt und wunderbar. Ne? Und wenn man jetzt aber im Gegensatz diese ganze Story weiß, dann wird's halt spannend, weil die Personen sind eigentlich in einer total glücklichen, schönen, happy Atmosphäre augenscheinlich. Da spielt sich aber ganz viel Darkes eigentlich ab oder viele Schatten, eben wie von der Protagonistin, der Florence Pugh Puck. Ich weiß nicht, wie man sagt. Ihr wisst, wen ich meine. Und die hat ein totales Drama hinter sich. Die ganze Familie ist tot und sie kommt dann quasi von diesem Drama in eine total glückliche, augenscheinliche Welt, die ihre Schatten eigentlich umarmt, ja. Also, das ist ja total spannend. Sie beginnt ja zu weinen und alles wird gespiegelt von dieser Gemeinschaft und eigentlich wird ihr die ganze Zeit ihr Schatten auf eine Weise präsentiert, wie sie es bis dahin noch nicht gesehen hat, weil alle ihre Freunde, mit denen sie dort ist, ignorieren das eher, sagen, na komm, wir tun die jetzt ablenken und diese Gemeinschaft zeigt ihr das. Und die zeigt ihr eigentlich auch die sonnige Seite sozusagen von diesem Miteinander, diesem familiären, was dann eben in dieser wunderbaren, bunten Welt gezeigt wird, was ich total cool finde, weil in ihr schaut es ja gerade sehr mager aus, karg, kalt und die Außenwelt ist aber sehr bunt und ich finde diesen Kontrast extrem spannend in Horrorfilmen, wenn man, das macht es irgendwie noch unheimlicher, wenn total schöne, fröhliche Welt ist und dem Protagonisten geht's überhaupt nicht gut oder werden umbracht. Das ist ja dann viel extremer noch durch diesen Kontrast. Und das finde ich gescheit spannend. Also das finde ich ein tolles Konzept.
Das hast du vorhin schon gerade angesprochen und das ist mir noch nie so aufgefallen. Weil du hast zwar dieses, man kommt aus der Kultur hinaus irgendwo hin und da wird man dann umbracht. Also ja. Das ist natürlich diese Slasher-Formel, die klassische, die eine Gruppe junger Menschen aus der Stadt oder aus da halt, wo Zivilisation ist, fährt raus und dort wird sie mit Menschen konfrontiert, die halt anders drauf sind und dann werden alle umgebracht. Das ist die Slasher-Formel und die greift dann natürlich auch. Die wird aber tatsächlich, und das ist so spannend, weil der Film, damit ja sein Schatten permanent ausleuchtet, die wird total unterminiert durch diesen zweiten Plot, weil da ist eben die Florence dann dabei und die ist so schwer traumatisiert nach dem Tod ihrer ganzen Familie und so weiter. Und die findet tatsächlich dort so eine neue Heimat. Ihr Gruppen, das sind so junge Studenten, die sind ja alle eher geschissen zu ihr, vor allem ihr Freund Christian, das interessiert keinen, wie es der gerade geht. So.
Ja, die verstehen sie irgendwie emotional oder psychisch nicht. Sie sind ein bisschen,
es nervt, weil sie ist immer so traurig und das nervt und die wollen eigentlich da, die wollen über diese Gemeinschaft ihre Arbeiten schreiben, die wollen aber eine Party machen, LSD nehmen. Also die wollen auf jeden Fall sich nicht mit negativen Emotionen auseinandersetzen. Und dort findet sie tatsächlich über das, dass sie die Frauen dort immer spiegeln. Also da, wo sie sich selbst im anderen erkennt, kann sie diesen Schatten, dieses Trauma integrieren und sie findet eine eigene Heimat dort. Also am Ende lacht sie zum ersten Mal und ist der Moment, wo gleichzeitig ihr Freund betäubt mit irgendwelchen Waldbärendroben betäubt in so einem Bären, also Kostüm. So einem ausgeschlachten Bären drin sitzt und anzünden wird.
Ja.
Also du hast diesen Slasher-Plot und du hast aber diesen Coming-of-Age-Coming-Home-Plot irgendwie. Und das ist ja normal beim Slasher immer der Schatten, dass man sagt, so ist es wirklich außerhalb von der Zivilisation nur gefährlich? Oder gibt es da nicht auch irgendwie was, was wir in der Zivilisation vergessen? Und du hast ja wirklich so diesen Schatten, weil es wirklich zwei Plots gibt, die parallel verlaufen, die sich aber was gegenseitig auslöschen, weil es ist einerseits so berührend, wie diese junge Frau dort ein neues Zuhause findet, einfach angenommen wird und andererseits werden ihre Kollegen halt aber angeschlacht. Und man kann sagen, was man will, gerade der Christian, das ist richtig ein, wie mein Oberster gesagt, ein richtiger Beil, also ein Faustschlag, der gehört einem schon mal.
Ja, das ist ein richtiger Ungust.
Aber dass man halt dann so betäubt und in so einen ausgeschlachten Bären, in so einen frischen, und dann zündet man an. Und der kriegt das aber noch mit, der kann sich nur nicht rühren.
Und irgendwie freut man sich fast, gell?
Ein bisschen schon, weil er halt wirklich ein Trottel ist, aber jetzt rein vom Gefühl her, für mich war es, dass ich sage, dem würde man gern vielleicht mit so einem kleinen Bierkrug, vielleicht mit einem Plastikbierkrug, damit er jetzt keine bleibenden Schäden hat. So eine würde ich ihm gern ziehen.
Da wären wir dann wieder in unserem österreichischen Nicht-Schatten.
Ja, aber dass man ihn da wirklich anzünden muss, das finde ich, geht fast ein bisschen zu weit für mich. Also, und das ist
muss man vielleicht
auch dieses Spannende, weil du hast wirklich eben zwei Plots, die schwer zusammenzudenken sind einfach. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Film so einzigartig und so außerordentlich irgendwie macht.
Sie ist ja dann die Maikönigin. Mhm. Also da ist sie eigentlich sozusagen der Star dieser Gemeinschaft auch noch. Gell? Und dann hat sie diesen Blumenkranz auf und ist auch schon in der Kleidung wie bei den anderen, was auch in diesem Weiß, in dieser reinen Farbe. Ja, und das ist ja auch spannend, weil am Anfang hat sie ja ihre normale Kleidung an, die sie von der Stadt mitgenommen hat und am Schluss trägt sie ja schon dieses Weiß, diese Farbe der Unschuld, der Reinheit, auch im Sinne von die Sorgen wegwaschen, was auch schön ist.
Eigentlich. Das ist so spannend.
Also von der Bildsprache her.
Und sie ist ja die, die entscheidet, als Maikönigin, dass ihr Freund, der Christian, dass er quasi als Betäubter in ein Bärenkostüm gesteckt wird und anzünden wird. Und in dem Moment weiß, mit diesem Blumenkranz, in dem Moment
wieder ein Kontrast,
findet sie ja ihr Unschuld wieder. Und das finde ich aber auch so spannend, diese Ambivalenz, weil das ist ja diese Glaubensgemeinschaft, das ist ja ein kleines Paradies. Also das ist ja eine Innocent World vom Archetypen her. Das ist so eine Welt, wo es nur ganz einfache Gesetze gibt und jeder, der sich an die hält, wird glücklich dafür. Genau wie im Paradies eben. Gleichzeitig, aber in diesem Paradies gibt es einfach Sachen, die dann uns als Kulturzivilisationsmenschen extrem schrecken. Da springt einmal der Opa mit 60 von der Klippen, weil das machen die halt so.
72.
Mit 72. Wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, opfern die sie und bringen sie um die Gemeinde nicht zu belasten, weil dann das Leben, der Lebenszyklus abgeschlossen ist. Und dann springt er halt da auch wieder Opa und dann stirbt er nicht gleich und dann müssen sie mit so einem riesen Holzhammer einen Schädel hauen. Und das passiert in diesem Paradies und ist für die Menschen, die dort wohnen, ganz ein natürlicher Teil. Und die opfern sie dann auch teilweise selber. Es ist nicht nur der Christian, der verbrannt wird für dieses Maifest. Also da sagt dann irgendein Junge, der Ingmar, glaube ich, sagt dann, hey, zündet's mir auch noch mit an. Und das ist natürlich für uns so, wenn man sagt, so haben wir uns aber das Paradies nicht vorgestellt. Und gleichzeitig aber, also die Florence, die so diese Andersheit des Paradieses annehmen kann, findet dort ihre Heimat. Und das ist, ja, spannend, weil da kommt man ja nie auf den Punkt, da könnte man jetzt 3 Stunden reden und mindestens. Dann weiß man immer noch nicht, passt das jetzt eh, was dort passiert? Ist
ich finde schon.
Okay, also du bist auf jeden Fall pro Menschen in Bärenkostüme, betäuben in Bärenkostüme stecken und dann anziehen.
Ja, das ist schön.
Ja, wenn sie vorher deppert genug waren wie der Christian.
Dann auf jeden Fall.
Okay, super. Also da haben wir, glaube ich, von dir jetzt eine ganz klare Entscheidung. Ich bin immer, ja, ehrlich gesagt.
Bist du noch nicht sicher?
Ja, wenn man vorher vielleicht mit einem Schlag, mit so einem Ausdruck betäuben würde, das war zumindest
ehrlich. Du bist das Humaner.
Ehrlich. Das war zumindest ehrlich für mich. Aber grundsätzlich, ich grunze ihm auch.
Ja.
Und ich finde, das ist wirklich
das passt
in dem
schon,
Fall ausnahmsweise einmal okay. In dem Fall ist es wirklich gerechtfertigt, dass der Christian da in diesem Bärenkostüm dann auch anzünden wird. Glaubensthemen.
Ja. Es ist Sonntag.
Ja, Midsommar ist ja so.
Oder?
Und weiß es irgendwie, weiß es ja für die Unschuld sozusagen. Das ist ja auch ganz wichtig im Horror, weil da geht es ja immer darum, dass die Unschuld dann weggeht. Oder
befleckt.
Oder das oft rettet die Unschuld dann auch, gerade im Slasher.
Also das ist ja auch ein spannendes Thema, aber ich glaube, das ist ein Thema von einem anderen Mal, gell?
Das ist wahrscheinlich ein eigenes Thema. Aber spannend finde ich, dass man sagt, weiß rein grafisch gell, ist wahrscheinlich auch, dass du sagst, stell dir vor, du hast ein schwarzes Leiberl, ne? Und dann tropft so ein Blut drauf. Das sieht man ja fast nicht.
Siehst nicht.
Ja. Dann weiß ich es ja also wirklich ganz praktisch rein, sozusagen. Also praktisch vom Film her, dass du sagst, du willst natürlich, wenn ein Blut spritzt im Horrorfilm, will man natürlich, dass man das sieht.
Ja,
dann weiß er einfach, dass man sagt, dann nimmst du den weißen Gaffer wahrscheinlich auch, wenn du den Horrorfilm drast, kaufst du gleich 10 Rollen vom weißen Gaffer, einfach weil das halt am besten ist für das ganze Blut und so weiter. Als eine gescheite Unterlage, wie mein Oberstreich sagt. Also wirklich reines so pragmatisch.
Ja. Apropos Slasher, oder? Können wir gleich zum Texas Chainsaw Massacre vielleicht rübersliden. Sliden ist auch ein gutes Wort. Ausrutschen, rutschig, madig, rotzig. Nein, aber bei Texas Chainsaw Massacre ist ja der Color Code sehr so in diesem warmen Wüsten-Ockergelb, diesem Senfgelb und Rot durchgehend gefärbt. Es ist alles sehr schwitzig. Es ist sehr heiß einfach. Ja. Und alle heißen Farben sind ja die warmen Farben und warme Farben sind eben gelb, rot etc. Und es ist total spannend, weil, wie eben bei Chainsaw, immer wenn es extrem eklig wird, extrem grausig, dann werden die Farben immer so gewählt, dass diese warmen, matschigen Erdtöne gezeigt werden. Also dieses richtige, die Madenfarbe.
Das ist nämlich alles also so ein bisschen dieses Schattenprinzip, wo du sagst.
Weil denkst du dir bei Blau, Nein. Nie. weil das ist alles dann steril. Was weiß ich, da ist wer dann vereist, eine Leiche vereist in so einem Eisblock, ist ja jetzt nicht, ist natürlich grausig, aber jetzt ja. Ist im Rahmen. Aber wenn du dir vorstellst, so in irgendeinem hitzigen Texas liegt da so eine Leiche, du, ach, das ist der klassische, da hörst du so die Fliegen und die Maden und alles. Und das ist alles immer in diesem Gelb. Und das ist total spannend, weil das zieht sich durch den ganzen Film bei Texas Chainsaw Massacre.
Das finde ich mega spannend. Also ich finde das super.
Können wir ab jetzt sagen TCM.
TCM. Ich finde das super spannend, weil in TCM, also kommt damit tatsächlich so ein Color Code vor, den man, glaube ich, auch wenig am Plan hat. Also bei Horror, ich habe mir meine Farben vorher aufgeschrieben, rot natürlich für Blut, dann haben wir dieses Kühle, das passt ja super zum Horrorfilm, aber dieses, so nicht dieses Frischfleisch, sondern dieses ranzige, fleischige.
Genau, weil das ist ja das Spannende, weil dann geht's ins Bräunliche. Beim Dracula ist alles sehr clean und so anal. Aber es ist sehr so dieses cleane Rot, Schwarz. Und bei Texas ist das schon so ein bräunliches Rot vom Blut und nicht mehr dieses klare, frische sozusagen Rot.
Hast du gerade anal gesagt? Erklär mal bitte.
Naja, das ist halt, weißt du, bitte schneiden. Na, bleib mal drauf. Anal ist ja alles, was sehr clean ist, ne? Also anal fixiert in der analen Phase stecken geblieben, oder? So würde ich das jetzt sagen.
Ja.
Was alles, wenn du anal bist, bist du sehr clean.
So ja, so zwanghafte Sauerkeit. Ich meine, das ist tatsächlich bei den Vampiren, das hat schon was, weil der muss ja immer zusammenrahmen, wenn du was, oder er muss immer alle Uhren richtig stellen.
Ja. Also das der ist ja der klassische Ähnel.
Also er hat tatsächlich was von einem Analcharakter, trotzdem ist das so ein Wort sozusagen, wo bei mir natürlich gleich, also wo ich natürlich nachfragen muss.
Ja.
Die Welt ist natürlich nicht ranzig bei Dracula.
Nein, gar nicht.
Die ist vielleicht eher staubig, natürlich, weil der auch so viel Tradition irgendwie hat.
Ja, clean, schrägstrich, staubig, aber so. Und es ist natürlich nicht grausig.
Es ist natürlich auch so klassenmäßig ganz unterschiedlich. Mhm. Dracula ist ja so ein alter Aristokrat, der hat ja fast zu viel Tradition.
Ja.
Der leidet ja schon, der ist ja schon so lange da und der weiß ja schon alles, der weiß ja schon nicht mehr, was er tun soll.
Ja.
Also das ist so dieses ewig Leben und die Texas TCM.
TCM.
Das ist ja eine traditionelle chinesische Medizin, heißt das auch.
Ja.
Okay, also bei TCM, und ich meine jetzt den Film, das ist super, wenn man abgezogen macht und dann muss man sich immer dazu erklären, was man eigentlich macht. Also bei Texas Chainsaw Massacre ist es ja sozusagen Working Class, was wir da haben. Also
komplett.
Die Familie Chainsaw Massacre, also die Familie Leatherface und den Killer und den maskierten Killer, die Schlachterfamilie, die sind ja so deppert worden erst, weil die haben vorher im Schlachthof gearbeitet.
Ja.
Und dann ist dieser Schlachthof zutraut worden, die haben ihre Erwerbsquelle verloren, die Mutter ist auch nicht mehr da, das ist auch spannend, also es sind oft so mutterlose Familien, wo dann die Männer so deppert werden.
Das ist
vielleicht gar nicht so unrealistisch, würde ich mal sagen. Und dadurch, dass dann halt das Schlachthaus nicht mehr da ist, weil das machen halt jetzt Maschinen in der Arbeit und die kennen aber nichts anderes, schlachten die halt einfach weiter. Nämlich jeden, der da halt zufällig vorbeifährt. Und dieses Ranzige und so weiter, das ist nichts, was es aus einer so einer totalen Überlegenheit kommt, wie bei Dracula, wo du sagst, der Dracula, den ist ja schon fad, weil er so überlegen ist.
Ja.
Weil er so viel Tradition hat, weil er so viel weiß, weil er so ein Sir ist.
Sondern
das ist wirklich sozusagen das Ranzige, das ist eher, wenn du sagst, ja, der arme Bub, jetzt geht es ihm schon so schlecht und er kann nicht mehr die Küche zusammenrahmen.
Ja, aber das, und dann lassen es halt auch, weißt du, die Leichen da, irgendwie liegen, dann kommen die Fliegen, die Maden. Also es ist alles dieses ein bisschen in diesem, es ist cremig.
Ja, das ist so spannend, weil es gibt wirklich beim Stephen King, der tut ja drei Kategorien von Horror ausarbeiten.
Und
Der erste davon ist, da sagt er, wenn einem nichts Gescheites einfällt, dann schaut er einfach, dass es eklig ist. Zum Beispiel ist so ein Baseballspieler und dann sind die Linien nicht ausgelegt am Feld und dann reißt er während der Gedärme aus und macht die Linien aus Gedärme und dann spülen am nächsten Tag die Kinder und kommen dann drauf. Also so solche, das geht jetzt nicht sehr tief, bedeutungsmäßig, aber es ist jetzt recht grauslich, wenn man es dem vorstellt, da reißt er eben die Gedärme aus, da sagt der King, wenn einem jetzt nichts einfällt, dann macht das halt so.
Mhm.
Und die höchste Stufe ist dann sozusagen der Horror des Unsichtbaren.
Ja.
Also der Horror, der so eine tiefere Bedeutung evoziert, der psychologische Horror. Finde ich spannend, dass man das so hierarchisieren muss, aber ist, finde ich, eine super Kategorie einfach, gell? Und dieser Horror sozusagen des Ekels, den assoziiert man meistens mit Blut. Reißt man, wenn die Gedärme aussieht, aber das ist, finde ich, so eine Kategorie, die sehr präsent ist eigentlich im Filmen, in Horrorwerken sozusagen, die man aber, also die habe ich nämlich eh auch nicht am Schirm gehabt, auch vom Color Code und so, dass du sagst, wirklich dieses Ranzige, dieses, wo es schon, also wo es nicht gerade geschlacht wird, sondern wo es schon spät ist.
Weil das wirst du nie in einer eisigen Welt sehen.
Ja,
nie, diese ranzigen Sachen. Das ist immer in irgendwelchen Gebieten, so wie Texas oder so, wo es heiß ist, eher so, oder vielleicht ist Florida, hohe Luftfeuchtigkeit. Diese ganzen Geschichten, die spielen sich alle immer dort ab. Das hat man nicht in nordischen Filmen
das
oder so.
Das hat auch was Klimatisches, gell?
Total.
Also das ist ja sowas, wo du sagst, gell? Wo du
ja, genauso wie bei CSI Miami. Ja. Bei dem Florida, da war auch alles in Gelb.
Du hast ja bei diesen nordischen Filmen dann oft so den Bösewicht, der sozusagen ganz unterkühlt ist, gell? Also der spürt gar nichts mehr.
Ja, ja.
Und dann kommt er heim und dann pfeift er so ein Lüdel, während er sich wascht und so.
Ah.
Und bei Texas Chainsaw, also da kochen die Leidenschaften, die ganz Primitiven so hoch.
Das genau, ist ja, diese ganzen Backwood-Movies auch, dieses, das ist auch alles immer in diesen hitzigen.
Da ist ein Zwang Luft im Gehirn.
Ja, weil es so heiß ist.
Und diese Cold Killers sozusagen, die sind ja meistens so wegen autistisch. Also die haben meistens so, dass man sagt, der kann sich ja auch gut rechnen.
Und die sind aber auch oft sehr fesch irgendwie. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Aber das sind oft die sehr attraktiven, die dann so diese Kalten sind und die Schirchen sozusagen, das sind die grausigen.
Stimmt. Und das ist auch, finde ich, so ein Zeichen von Intelligenz, gell, dass man sagt, so, die können sozusagen nur so eine funktionale Person aufrichten.
Ja, ja, ja.
Also, das ist ja auch, dass du sagst.
Ja, American, also, Psycho.
Ja, der weiß genau, wie er alle manipulieren kann. Und dann glaubt, also der sicher nicht, weil der ist ja so fesch und so.
Ja, das war schön. Ja,
das ist natürlich, das ist spannend, weil das ist eher dieses Kühle, gell?
Ja,
und
ja,
dieses
ja.
Ranzige ist eher wirklich, wo du sagst, so, also so, der kann gar nicht mehr reden, weil.
Ja, ja, ja. Genau, oder die haben auch meistens dann keine Zähne und das ist doch dieses.
Stimmt.
Dieses Ding, genauso wie bei The Hills Have Eyes, ist auch wieder dieses gelblich feuchte oder trocken auch irgendwie, aber in dieser Wüste, die sind auch alles so grausig und das ist auch alles in diesem gelblich-rötlichen Grading.
Die sind ja in so einem Atomtestgebiet, gell?
Ja, genau.
Und die werden dort quasi vergessen und dann werden sie durch die Strahlung so schier. Und das finde ich so schön, weil das ist so, stell dir vor, du kaufst ein Händelfilet und dann, weil du halt gerade deppert bist, legst du es im Sommer am Balkon und dann fährst du eine Woche im Frühling und dann kommst du wieder heim. Und das ist natürlich grauslich dann,
aber
das ist tatsächlich ja die Geschichte sozusagen im Großen, weil das ist, dass du sagst, du hast da immer so Familien.
Die werden vergessen.
Und die werden dann von der Kultur sozusagen am Balkon ausgelegt und dann fahren die halt auch so zum Stinken und verfallen da so, ganz ohne weibliche Fürsorge natürlich.
Ja, also, da sieht man da meistens so diese Close-Ups und hört man vom Sound dieses und so und dann das ist dieses klassische, dann ist heiß, weißt du, der erste Schnitt ist doch immer, dann sitzt irgend so ein Tankstellenwärter bei der Tankstelle, schaukelt sich in dem Schaukelstuhl hin und her, es ist heiß und der erste Shot ist irgendwie, dass er eine Fliege klappt, wie sag ich, ja, halt,
da schluckt.
Da schluckt, ja. Nein.
Ja.
Ja. Und das ist immer so.
Ja.
Und dann weiß man schon, okay, iconic. Der Film wird grausig.
Ja. Dankeschön ist ja immer die letzte Chance sozusagen, also die letzte Bastion sozusagen auch noch der Kultur. Bei der Tankstelle war es noch gegangen, dass man nur umdreht.
Das ist ja auch so spannend, Und sie drehen aber nie um, außer bei dem einen.
Das war der Film meistens so nach 20 Minuten vorbei. Also außer bei dem anderen.
Da müssen wir jetzt kurz das sagen, oder?
Ja.
Ja, bei The Cave.
The Cavern. Er wird ja unter verschiedenen Namen auf Amazon anboten, aber es gibt tatsächlich einen Höhlenfilm, wo das nicht so ist. Da gibt es überhaupt keine Tankstelle. Also bei Höhlenfilmen gibt es meistens keine Tankstelle, aber das ist eher was, sagt man, wo man sich zum ersten Mal beim Seil belässt. Das ist da die Tankstelle.
Ja.
Und da stehen dann die Forscher tatsächlich vor der Höhle. Mhm. Und die Höhle, man weiß schon, die ist noch nie offiziell erschlossen worden. Es sind aber ein paar Leute der Legende noch schon drin gestorben.
Ja,
also die ist super gefährlich und das funktioniert auch super gut. Und dann stehen die so vor der Höhle. Und reden. Und dann am Ende sagen sie, nein, gehen wir doch nicht rein.
Ja. Toller Film. Nicht zu empfehlen.
Nicht zu empfehlen.
Wir haben ihn übrigens, wir haben ihn schon dreimal circa gekauft, weil er immer unter anderen Titeln eher auf Amazon oder irgend sowas ist. Das ist,
enttäuschend.
Jedes Mal 4 Euro, mindestens.
Für die Säue.
Und wir haben uns jedes Mal angeschaut, der Film klingt aber gut.
The Cave.
Bringt mich übrigens gleich, würde mich zu einem neuen Thema bringen, wenn du möchtest. Und zwar zu einer meiner Lieblingshorrorfilme. Ich glaube, der kommt sogar in die Top 3. Und zwar The Descent.
Toll.
Für alle, die den Film nicht kennen, ich glaube, fünf Frauen, was auch schön ist, mal ein Horrorfilm, wo nur Frauen gezeigt werden. Eine Frauengruppe geht in eine Höhle wirklich hinein und dort sind ja Wesen, auf die sie stoßen. Ne? Und was sehr spannend ist an dem Film, dass eine Höhle ist ja dunkel, also schwarz, und es gibt immer eine Lichtquelle. Das ist so ein orangeliges Licht. Mhm. Und auch später das Kerzenlicht, die berüchtigte Szene mit dem Geburtstagskuchen im Film, was auch wieder spannend ist, weil alles ist dunkel in dieser Höhle und dieses einzige Licht kommt von dieser Lichtquelle, von der Hoffnung mit der Tochter und so. Das ist auch, finde ich, immer spannend, weil da sind einfach nur zwei Farben in diesem, außer natürlich, während sie zur Höhle gehen und so, aber das ist ja auch nicht das Hauptding. Aber was ich sehr spannend finde in dieser Höhle, gibt es einfach nur zwei Farben und das ist auch dieses Kontrast irgendwie. Es ist eigentlich im Prinzip alles schwarz und dunkel und eine dieser orangeliche Lichtquelle. Finde ich auch spannend.
Ah, das finde ich sehr spannend.
Weil zwischen dunkel, hell, so Hoffnung, Nicht-Hoffnung, weil da geht es ja voll in so Höhlenfilmen ja immer darum, kommen noch raus. Und andere geben schon auf und sagen, wir kommen nie wieder raus. Und dann gibt's immer eine meistens, die sagt, wir kommen wieder raus. Aber in dem Fall kommt niemand raus. Außer in der amerikanischen Version. Da haben sie das rausgeschnitten. Das ist total spannend, weil bei The Descent gibt's nämlich zwei verschiedene Versionen. Eine Version ist die amerikanische, weil sie wollten einen zweiten Film machen, wo sie dann aufwacht im Krankenhaus, wo sie einen zweiten Teil machen können. Und in allen anderen, die ich viel besser finde, weil es realistisch ist, kommt eben niemand raus. Und da gibt es noch keinen zweiten Teil. Und der zweite Teil ist sowieso nicht so gut.
Ach, super. Also ja. Danke für den Spoiler.
Ja, aber das ist ja ein Horror. Das ist ja ein Horror-Podcast. Die Leute, also ja, jeder Horror-Fan kennt The Descent. Und sonst hat er hier nichts verloren. Nein, es sind alle willkommen, aber...
Also bei mir im Podcast sind alle willkommen.
Ja.
Ja. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten tatsächlich
das kennen. Ja, das ist einfach ein grandioser Film.
Und ich finde es schön, weil das ist wirklich so eine ursprüngliche Bedeutung, gell? Das hat man ja Prometheus mit der Fackel. Also,
ja.
Aber das ist Symbolik Hoffnung. Mhm. Das ist natürlich auch spannend. Und bei The Descent vielleicht nur dazu, weil das ist vielleicht auch spannend mit diesen Farben, weil das ist ja meistens gleich kodiert. Es ist tatsächlich ein Film, der wie kaum ein anderer tatsächlich so ganz wunderbar so eine Psychologik sehr konsistent entwickelt.
Ja.
Du hast ja diese Frauengruppe und die sind alle beste Freundinnen. Das ist so, dass diese ersten Pictures, die man sehen, die verstehen sich ja super, bevor sie da wegfahren und die haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Und tatsächlich gärt da aber einiges. So im, nicht im Unbewussten, aber es ist sehr viel Verdrängtes sozusagen in der Gruppe.
Im unteren Raum, der dann die Höhle ist.
Also es ist tatsächlich so ein Abstieg ins Unbewusste einerseits, verfügt dieser Frauen, die dann tatsächlich mit ihren eigenen individuellen Traumen unten konfrontiert werden. Eben die Protagonistin musste mit dem Tod ihres Mannes, ihrer Tochter und damit, dass ihr beste Freundin vorher was mit ihrem Mann kommt, auseinandersetzen.
Ja.
Es ist aber auch ein Abstieg in die Untiefen der Gruppendynamik. Also es ist wirklich so, dass du merkst, so, das kennt man ja aus so Freundschaftsrunden, wo man sich einmal mehr trifft. Dann tut man so, ja, wir verstehen uns so gut und ah super, ich freue mich so für die. Und eigentlich denkt man sich, ja, da weiß ich nicht, der Clarissa, am liebsten würde ich eine reißen, weißt du, so eine so. Und das ist dann bei denen natürlich auch so, dass man merkt, da ploppt dann einfach alles so auf in dieser Höhle und auch diese ganzen Rivalitäten, Animositäten kommen da auf. Es ist tatsächlich so ein doppelter Aufstieg ins Unbewusste, der da passiert. Und es gibt nicht sehr viel Licht da unten, das macht halt umso zacher.
Eigentlich gar keins.
Ja, wo dann wirklich
kein natürliches halt.
Wo die Frauen dann so wirklich merken, so wie sie wirklich zueinander stehen, wie sie wirklich miteinander stehen, wo sie sozusagen das war jetzt sozusagen, dass man sagt, Zwangskonfrontation als therapeutische Methode, aber Zwangskonfrontation sozusagen, also so auf eine Art und Weise, das ist ja sozusagen immer diese Angst, man wird vom Unbewussten überflutet, man bringt nicht das Licht runter und dann ist unten auch Licht und dann hat man es geschafft sozusagen. Das ist ja quasi das Bild für einen gelungenen therapeutischen Prozess.
Und übrigens, die Farbe Orange birgt ja auch den Optimismus, die Lebenslust, was auch irgendwie spannend ist.
Spannend.
Weil sie hätten ja grüne Farbe, das ist ja so eine Art elektrische Fackel, glaube ich, gell?
Ja.
Oder sie haben, das ist nicht elektrisch, was die haben so richtige Fackeln, gell? Also diese Bergsteigerfackeln oder wie man das nennt. Und da ist die Farbe Orange gewählt. Ist auch spannend. Ich weiß nicht, wie sehr die da in der Farbpsychologie drin sind, aber ich glaube, das kann man auch als Zeichen deuten. Auf jeden Fall. Das spannend, ist ein Lebenslustzeichen Orange. Ja. Orange ist Freude und Hoffnung. Und mit dem Licht hat man ja auch eine Hoffnung, weil es könnte ja auch lila sein oder blau.
Ja, das stimmt. Es könnte, weiß ich nicht, gibt es so blaue, gibt schon so blaue Lichter.
Ja.
Finde ich spannend, finde ich toll. Also auf jeden Fall da dieses sozusagen, da haben wir diese Dunkelheit noch mal drin, die wirklich so eine psychologisch ganz eine große Symbolik hat, die, und die finde ich da super einfach entwickelt.
Ja.
Und natürlich, was einmal das gehört, so holen, also das unten ist das Unbewusste einerseits, aber natürlich steht er immer fürs S, beim Sigmund Freud, das ist so das Trieb, der Triebpol im Menschen, also wo du sagst, ich will jetzt was fressen.
Ja.
Und dann gibt's das Ich, das sitzt vielleicht gerade auf der Familie.
Das S, aber es sind die Grundbedürfnisse, oder? Oder?
Ja. Gieriger, das S und so weiter.
Ah, ja.
Also, das muss es nicht so, das will ja vielleicht mal was fressen, wenn's gerade keinen Hunger hast.
Ach so. Verstehe.
Also das S ist so.
Kenn ich.
Ja. Hm. Und dann gibt's das bewusste Ich, das sitzt gerade bei der Familienfeier und muss sagen, ja, jetzt heute aber der Onkel da und seid ihr bei der Rede und da müssen wir noch warten. Da können wir nicht jetzt schon zum Buffet stehen, zum Beispiel. Und das ist das S und das, also Freud hat ja auch so dieses Modell, was sind da Menschen für Instanzen, da gibt's das S, eben das Ich, das sozusagen, das muss immer alles schupfen, und das Über-Ich ist eher so die strengen Eltern, die sagen, du musst das die Ausbildung machen, und du hast noch nicht gearbeitet, und nach 12 Stunden musst du immer noch weiterarbeiten, das ist das Über-Ich.
Ja.
Das Über-Ich ist auch eine Sau. Und das tut er oft heimlich, man kennt das aus so Suchtspiralen, das tut oft heimlich zusammenarbeiten mit dem S.
Ja.
Wenn man glaubt, das Über-Ich ist sozusagen super, weil das kann das S unter Kontrolle bringen, Blödsinn.
Ja.
Die zwei tun sich oft ein wenig zusammen, und dann hat das Ich einen Stress, ja.
Ja.
Und das S ist aber sozusagen in diesem freudschen Modell, von, wenn man sich das räumlich vorstellt, immer unten. Das sitzt sozusagen da im Bauch oder was, sitzt oder vielleicht noch ein bisschen weiter mehr unten. Aber da, wo halt die Triebe sitzen, sind unten, ja.
Mhm.
Und das ist natürlich spannend. Auch was in der Höhle. Und wenn du so Höhlenfilme hast, oder es gibt's auch oft bei Filmen, wo Taucher recht tief abtauchen und dann gibt's da was, dann sind die oft zurückgeworfen auf den Überlebensinstinkt sozusagen. Ja. Also dann ist es auch der Moment, wo das Ich dann irgendwann einmal sagen muss, ist, lasse ich da dem S, das sozusagen diesen Überlebenstrieb repräsentiert, das einmal in den Schädel hocken kann, wenn es sein muss, ist, überlasse ich dem die Führung. Also es ist sozusagen da auch diese doppelte Psychologik, einerseits im Sinne von einer Erkundung des Unbewussten, individuell im Sinne von der Auseinandersetzung mit individuellen Trauma, andererseits auch in Bezug auf Gruppendynamik und dann natürlich auch noch dieser Aspekt, da kommen dann natürlich die wüten Triebe da unten raus, weil da bringt es dann nichts mehr, wenn man sagt, na, geh du doch vor. Das sage ich beim
Mecke. Ja, da geht es dann auch darum, Kasse, dass man vielleicht wen zurücklässt.
Wohin sie vorgehe, sage ich zur alten Frau, ja, gehen uns doch vor.
Ja,
aber
wenn
es ums Überleben geht, dann sage ich vielleicht zur Freundin, die heimlich hast, dann sage ich, ja, jetzt hau ich einen Hocken da rein. Das S gewinnt dann auch an Handlungsmacht, wenn man sich da so abgelässt in diese bisher noch nicht erkundete Höhle, ja. Psychoraum oder psychosymbolischen Raum. Ja. Super. Hey, wir haben, glaube ich, jetzt also ganz viel geile Aspekte beim Horror durchbesprochen. Wir haben wirklich die Dunkelheit.
Und wir könnten noch 10 Stunden weiter,
wir haben Türen, wir könnten noch 10 Stunden weitermachen. Wir haben aber jetzt 1:20.
Ich glaube, das passt gut, gell?
Und ich glaube,
es sind schöne Sachen dabei.
Ich finde es schön, dass wir noch in die Höhlen abgekommen sind, dass wir wirklich das zusammen uns noch die Color kurz angeschaut haben. Und ja, freue mich einfach, dass wir beide das gemeinsam gemacht haben. Und ich freue mich
auch, weil ich
so viel Neues erfahren habe über Horror, was mir vorher noch gar nicht so bewusst war.
Das freut mich. Ich habe auch viel gelernt wieder. Das voll, sagt man ja nur mit dir.
Ja, ich hoffe, euch geht's. Also ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie wir zwei. Ich hoffe, euch hat das auch voll taugt. Wenn ihr irgendwie noch was hinzufügen wollt, wenn ihr das Gefühl habt, da hat aber jetzt wer ein Blödsinn geredet. Ja? Oder wenn ihr das Gefühl habt, da hat aber wer ganz was Superes gesagt jetzt und das taugt mir so, dann haut es doch einfach in die Comments oder schreibt mir eine Nachricht oder freut sich einfach bei euch. Dann freue ich mich auch das Gespiel dann übers Universum. Da kommt vielleicht dann so ein Lichtstreuer bei mir durchs Fenster durch und dann merke ich, jetzt freuen sie sich wieder. Also macht's doch was wollt's und lasst mich gern wissen, was macht's. Und ja, wenn euch das jetzt was gegeben hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, helft mir doch Horrorforschung mit ganz vielen Menschen zu teilen, weil es einfach so eine schöne, wunderbare Sache ist. Und teilt den Podcast gern, wann und wo immer ihr wollt. Ja, und jetzt, glaube ich, sind wir durch. Und damit wünsche ich euch einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, welche Uhrzeit bei euch gerade erst ist. Good night, good fright, euer Dr. Horror.